SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Seit gestern Abend macht die Meldung die Runde: In Idar-Oberstein wurde ein 20-jähriger Student und Tankstellenwart erschossen. Getötet, weil er seinen Job gemacht hat und auf Einhaltung der Maskenregeln gestanden hat, gegen die der mutmaßliche Täter, der schon gestanden hat, Zitat, ein Zeichen setzen wollte. Entsprechend heute in den Twitter-Trends, gewohnt überspitzter Hashtag Querdenker sind Terroristen. Im Querdenker-Milieu selbst kursieren dazu ganz andere Deutungen. Da liest man von Verständnis für den Täter oder, wie in einer Telegram-Gruppe zu lesen ist, wird der Fall in Idar-Oberstein als False-Flag-Operation gedeutet, also als verdeckte Operation unter falscher Flagge, um Einfluss auf die anstehende Bundestagswahl auszuüben. Politische Beeinflussung auf sozialen Medien ist das Forschungsthema von Fabian Klinker. Er ist Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und jetzt zu Gast hier in SWR 2 Kultur aktuell. Guten Abend.
Guten Abend, freut mich, dass ich dabei sein kann.
Herr Klinker, die Fakten scheinen inzwischen irgendwie zweitrangig zu sein. Zumindest in entsprechenden Desinformationskanälen werden Neuigkeiten dann ohnehin so uminterpretiert, wie es gerade ins Konzept passt. Und wenn eine Sache so gar nicht ins Konzept passt, dann war es dann eine False Flag Operation vom politischen Gegner. Das ist erstmal ziemlich verwirrend. Liegt denn genau darin die Strategie, Verwirrung stiften?
Ja, jedenfalls in Teilen würde ich dem zustimmen. Vieles von der Einordnung, die Sie jetzt gerade genannt haben, steckt ja auch bereits in dem Konzept der Desinformation, wie es wissenschaftlich quasi aufgefasst wird. Im Unterschied zu Missinformation beispielsweise, wo es ja um die Faktizität einer Meldung geht, also ist etwas faktisch passiert oder nicht, geht es ja bei Desinformation und Desinformationskampagnen vor allen Dingen um eine Intentionalität, also um ein bestimmtes Ziel, was mit einer nicht wahrheitsgemäßen oder umgedeuteten Meldung erreicht werden soll. Das kann natürlich auf der einen Seite Verwirrung stiften, insofern stimme ich dazu. Gerade wenn man solche Desinformationen nebeneinander stellt und überprüft, das ist allerdings auch relativ aufwendig und setzt unter anderem auch recht hohe Medienkompetenz voraus. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch eine sehr effektive Strategie, ideologisierte Weltbilder zu konstruieren beziehungsweise zu verfestigen auch. Wenn beispielsweise alles von Seiten der Presse, des sogenannten Establishments oder gar des ganzen politischen Systems konsequent immer wieder in Frage gestellt wird, sind natürlich argumentative Einwände quasi wirkungslos.
Sie haben sich jetzt eingehend mit dem Narrativ des Wahlbetrugs befasst, also wie es auf Facebook, Twitter und Instagram verbreitet wird. Man kennt es aus den USA von Donald Trump, der zuerst vor allem die Zuverlässigkeit von Briefwahlen in Zweifel gezogen hat. Welche entsprechenden Narrative werden denn derzeit in Deutschland verbreitet?
Genau, wir im Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft untersuchen genau solche Narrative und Desinformationskampagnen, besonders natürlich im Vorfeld der Bundestagswahlen jetzt recht umfangreich und datenbasiert. Auch vor allen Dingen in einem neuen, recht jungen Projekt noch, Digital Awareness, das sich vor allen Dingen mit Social-Media-Kommunikation beschäftigt. Hier haben wir unter anderem festgestellt, dass vor allen Dingen in den letzten Monaten der Bezug zur US-Wahl und dem Mythos der gestohlenen Wahlen etc. von verschiedenen AkteurInnen für Deutschland auch adaptiert wird. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Juni hat dazu gerade den vorläufigen Höhepunkt gebildet. Das sehen wir in unseren Daten. Und wir gehen davon aus, und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass diese Narrative zur Bundestagswahl in ein paar Tagen in auch einem noch größeren Umfang in Erscheinung treten. Dabei geht es häufig auch um die Briefwahl, die als manipulationsanfällig oder illegitim dargestellt wird. Sehr häufig vermischen sich auch in diesen Kontexten und in den Netzwerken auch Verschwörungserzählungen aus dem Milieu von Querdenken mit dem Narrativ des Wahlbetrugs. Dabei wird zum einen von der de facto ja nicht vorhandenen Impfpflicht gesprochen und davon, dass Nicht-Geimpfte von der Wahl beispielsweise ausgeschlossen würden oder sogar auch davon, dass die Pandemie ein Schwindel sei beziehungsweise als politischer Vorwand der Wahlmanipulation hergenommen würde. Das hat natürlich alles zum Ziel, ja demokratische Prozesse wie beispielsweise die Briefwahl zu delegitimieren oder auch das Vertrauen in die Demokratie insgesamt zu schwächen.
Wer macht das? Wer steckt hinter solchen Desinformationskampagnen?
Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Gerade solche Internet- und Social-Media-Diskurse sind ja besonders von ihrer Netzwerkstruktur und auch Schnelllebigkeit geprägt. Deshalb ist es ja gar nicht immer so einfach herauszufinden, wer konkret dahinter steckt. Meistens sind es auch sehr, sehr unterschiedliche AkteurInnen aus unterschiedlichen Milieus, aus dem Umfeld der AfD beispielsweise, verschwörungsideologische, Desinformationsmedien spielen eine große Rolle oder auch diverse InfluencerInnen in sozialen Medien sind da sehr stark vertreten, die vor allen Dingen auch multimedial und plattformübergreifend agieren und damit auch eine sehr hohe Reichweite erzielen. Was man aber beispielsweise feststellen könnte und als einen wesentlichen Treiber zum Beispiel das Anti-Briefwahl-Narrativ auffassen könnte und der auch schon seit Jahren in Deutschland agiert, ist das ja rechtsextreme Kampagnennetzwerk 1%, das vor diesem Hintergrund auch zur Wahlbeobachtung aufruft. Und die Strategie hat beispielsweise auch die AfD mittlerweile recht großflächig übernommen und ruft auch selbst zur Wahlbeobachtung auf oder verbreitet auch Slogans wie "Steck ihn selber rein" etc., um zur Urnenwahl sozusagen aufzurufen.
Jetzt ist schon angeklungen, das Vorbild ist ganz offensichtlich Donald Trump. Gut ein Viertel der US-Amerikaner glauben inzwischen, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Jetzt hat man früher mal gesagt, es dauert etwa 5 bis 10 Jahre, bis die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland die der USA eingeholt hat. Wie weit sind wir denn in Sachen Desinformation noch weg von amerikanischen Verhältnissen?
Ja, also 5 Jahre hat es jedenfalls nicht gedauert, bis jetzt dieses Narrativ der gestohlenen Wahl beziehungsweise auch der Briefwahl etc. auch hier übernommen wurde. So viel kann man schon mal feststellen.
Die Zyklen werden kürzer,
ja. Ja, eventuell. Es gab jetzt kürzlich auch erst eine INSA-Umfrage, die man allerdings auch ja kritisch hinterfragen muss, nach der auch in Deutschland circa 1/5 der Bevölkerung sich Manipulation bei der Wahl vorstellen können. Ein Großteil davon waren auch AfD-AnhängerInnen. Also die Kampagnen scheinen schon eine gewisse Wirkung erzielt zu haben. Dennoch glaube ich, dass wir aus unterschiedlichen Gründen noch recht weit auch von amerikanischen Verhältnissen in diesem Kontext entfernt sind. Ja, im Wesentlichen gibt es, glaube ich, doch recht große Unterschiede in der politischen, medialen und auch gesellschaftlichen Kultur ja zwischen den USA und Deutschland. Beispielsweise findet in Deutschland ja nicht im gleichen Umfang auch ein Lagerwahlkampf statt und das wird auch medial anders aufgenommen und reflektiert. Zugleich haben wir natürlich auch in Deutschland keine Kanzlerin, die sich aktiv selbst an Desinformationen beteiligt und diese befeuert. Und die Wahlbetrugsnarrative werden also von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung noch nicht aufgenommen und sozusagen akzeptiert, in dem Sinne noch nicht im Mainstream sozusagen angekommen. Und ich glaube, dennoch ist es sehr wichtig, solche ja, Desinformationsstrategien und vor allen Dingen auch ihr antidemokratisches Potenzial sehr ernst zu nehmen und ja, diesen auch entgegenzuwirken und aufzuklären.
Sagt Fabian Klinker, Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena über Desinformationskampagnen im Vorfeld zur Bundestagswahl. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für SWR2 Kultur Aktuell.
Vielen Dank meinerseits.
SWR2 Kultur Aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.